wir so wahrnehmen, wie Gott uns auf der Rechnung hat, wie er mit uns korrespondiert. Aber man muss es lernen, weil, wie wir es ja schon hörten, die Stimme nicht so oft akustisch an unser Ohr dringt, sondern wir müssen das mit unserem Herzen ergreifen und das lernen, die Stimme zu unterscheiden von den Stimmen, die ja in einer großen Vielfalt an unser Ohr und auch an unser Herz kommen. Ihr Lieben, ich sage es immer wieder und muss mir das selber auch immer wieder sagen, aber es ist so ein Grundtenor, den ich so auch verkündigen möchte. Wir haben das Beste erwählt und den besten Status, den es überhaupt nicht nur in dieser Welt, sondern darüber hinaus gibt. Und das sollte unser Herz mit ganz, ganz großer Freude erfüllen. Und diese Freude sollte so gewaltig und so stark und so groß sein, dass sie alles überstrahlt. Und in dieser Welt ist bestimmte Kämpfe hindurchgehen, auch durch bestimmte Leiden hindurch müssen. Und meistens ist es so, dass diese Leiden uns dazu begeben und auch zugemutet werden, um uns zu großem Sieg und zu großer Schön und Herrlichkeit zu führen. Mein Thema heute ist das Lied der Freude. Es gibt verschiedene Lieder dieser Freude, die in der Bibel uns hinterlassen sind. Aber ich lese mal Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Da sagte Maria: Meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Dienerin hat er Beachtung geschenkt und noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen hinweg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, seinen Knaben, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte er es für immer versprochen dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Tja, ich meine, die Historie ist sehr diffizil, sehr differenziert, sehr schwierig, wenn wir so mal auf die Weltgeschichte gucken, die ist ja geschrieben mit Blut und Tränen, mit Chaos und allem Möglichen, und heute sieht das nicht viel anders aus. Und dennoch gelten Gottes Zusagen, wenn wir mal auf Israel nur schauen, wenn wir das nur mal herausnehmen, durch wie viel Leid und wie viel Zerstreuung und auch Vernichtung ist Israel hindurchgegangen. Wir denken an die Zeit der Vertreibung durch die Babylonier, durch Nebukadnezar. Das war heftig. Und dann hat Gott dafür Sorge getragen, nachdem sie Buße getan haben, dass sie wieder in ihr Land konnten. Sogar der Tempel wurde wieder aufgebaut, der von Nebukadnezar zerstört wurde. Und dann ist es so gewesen, dass sie wieder ihren Götzen gedient haben und Gott musste wieder seine Hand von ihnen abziehen und Gericht über sie aussprechen. Und so geht es immer hin und her, Gericht, und Gott hat wieder Gnade gegeben. Und dann kam es wieder, dass, wenn ich denke, auch an die Richterzeit, bevor die Könige kamen, was waren da für schlimme Geschichten, denke an das an die Benjaminiter, die da so fürchterlich gewütet haben und Frauen vergewaltigt haben und alles Mögliche gemacht haben. Und Gott musste wieder Israel strafen. Und wir, ist noch gar nicht so lange her, haben erlebt, wie im Holocaust ein ganzes Volk ausgerottet werden sollte. Und wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte, dann wäre es tatsächlich passiert. Aber wenn wir jetzt uns Israel anschauen, es ist eine Demokratie, die vorbildlich ist. Es ist ein ganz winziges Land, das ständig in den Medien ist, das viel Beachtung hat, das viel Einfluss auch nimmt in der gesamten Welt. Israel ist ein Wunder Gottes vor unseren Augen. Und alles geschieht durch prophetisches Wort, was Gott vorher ankündigt. Und dann, und das ist bei allen Propheten der Fall, wenn wir sie alle durchgehen, ob das Jesaja ist bis hin zu Maleachi, sie sind alle davon geprägt, dass sie auf der einen Seite die Gerechtigkeit Gottes verkünden, dass sie auch das Gericht Gottes, das über Ungehorsam verhängt wird, in drastischen Worten schildern, aber immer wieder dieses Erbarmen Gottes. Ja? Und wenn Israel Gnade gefunden hat bei all seinem Götzendienst und bei all dem Fürchterlichen, was von diesem Volk getan wurde, ihm Gnade geschenkt hat, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass die Gnade Gottes siegt und dass die Liebe Gottes über allem triumphiert, bei aller schlimmen Entwicklung, die die Menschheit genommen hat und auch weiter nimmt. Aber das Ende wird gekrönt und das Ende ist Herrlichkeit Gottes. Und auch unser Ende wird gekrönt, meine Lieben. Wir gehen natürlich auch durch manche Vulvationen hindurch und durch Schwierigkeiten noch und nöcher. Und ich muss sagen, wenn ich daran denke, die größten Leidensphasen, die ich mit meiner Rosi auch zum Teil, ich meine nicht wir beide, sondern wir beide gemeinsam haben diese Leiden erlebt, dann waren das nachher die größten Siege, die schönsten Geschichten, die wir uns vorstellen können. Ich habe schon gesagt, wir mussten ja in Schwabach, das ist ja auch eine Mühlheimer Gemeinde, ich war ja jahrelang Pastor einer Mühlheimer Gemeinde, da mussten wir unbedingt neue Räume haben, ich habe das schon gemerkt, und das, durch prophetischen Zuspruch war auch klar, dass es auch, waren sogar Details angekündigt worden von einer Prophetin aus Afrika, wie das alles sein würde, und ich hatte auch so das Empfinden. Ja, und dann haben wir die Dinge so angegangen. Und mir war klar, so muss es sein. Ich hatte dann ein Unternehmen gefunden, eines Gläubigen, mit einem gläubigen Geschäftsführer und auch Eigner. Waren wir uns einig geworden über einen ganz besonderen Preis. Es war ein ganz besonderes Angebot, was wir da hatten. Aber er sagte, das gilt nur bis zum Jahresende. Und du musst also bis zum Jahresende mir die Unterschrift leisten. Ja? Und dann Stimme Gottes hören. Und dann habe ich den Herrn gefragt, Herr, ist das dein Weg? Ich hatte große Freimütigkeit und große Freude und bin dann hin. Und dann haben wir den Vertrag unterzeichnet, das war ja über 1,5 Millionen. Und wenn das daneben gegangen wäre, das wäre also richtig, richtig schlimm gewesen. Aber wir hatten vorher schon, ich das unterschrieben hatte, hatten wir schon die Genehmigung, die Baugenehmigung von der Stadt, wie hieß sie noch? Ach, Kinders, eine große Stadt da in im Schwaberländle. da hatten wir also die Genehmigung und jetzt konnten wir ja eigentlich loslegen, aber da sagte der Bürgermeister, nein, das spielen wir nicht mit. wollten ja eine Halle bauen mit 500 Plätzen und der ganze Ort hatte nur 1000 Einwohner. Die bauen uns alles voll und das wird nein, gibt's nicht. Kein, auch wenn in, wie heißt die Stadt da? Nein, nicht Göppingen, aber egal. Kennt ihr auch. Stuttgart war es auch nicht, nein. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt von uns, also von der Gemeinde, von dieser politischen Gemeinde Schwabach. Eigentlich war es dann oh mein Gott, ich habe das Schwabenländle vollkommen vergessen. Das ja, war nicht möglich. Und dann haben wir an der Mitgliederversammlung teilgenommen von dieser Gemeindegeschichte da. Und dann hat der Bürgermeister gegen uns gewettert. Und der ganze Gemeinderat, das waren so über 30 Leute, haben natürlich gegen uns gestimmt. Und damit war das Ding vom Tisch. Eigentlich. Und ich habe zum Herrn gerufen, was soll ich da jetzt machen? Ne? Ich meine, die werden mich köpfen. Da war ja, wir waren ja auch in einer Gemeindegemeinschaft. Das waren 5 Gemeinden, die da so eine Arbeitsgemeinschaft hatten. Und die waren sowieso immer kritisch und die waren so immer, ja, und es musste immer alles ganz sicher und alles musste und hin und her. Also die hätten mich gelüncht. Bin ich sicher, dass da wäre ich nicht lebend rausgekommen. Und dann haben wir den angerufen. Ne? Und irgendwie bei allem Kampf und bei aller Auseinandersetzung hatte ich die innere Freude nicht verloren. Die Freude war immer da. Ich wusste auch nicht, warum ich mich so freue, aber sie war da. Es war die Freude des Herrn, die Freude des Heiligen Geistes, die prophetische Freude über das, was kommen würde und was ich noch gar nicht sehen konnte und was eigentlich unmöglich menschlich gesehen unmöglich sein würde. Nun waren wir zu Miete bei dem Schatzmeister dieser Gemeinde. Göppingen. Und das war ein Freund von uns. Also wir waren da sehr gut miteinander liiert und befreundet. Und der hörte davon und der wiederum war ein Freund von dem Bürgermeister. Und er sagte, also wenn der Maurisch halt dir zusagt, dass er nicht die ganzen Sachen da vollparkt, ich habe dann also ein paar Plätze besorgt vorher schon und alles schon in trockenen Tüchern gehabt, dann hält er das auch und gibt dem doch die Genehmigung und so. Und dann haben sie eine neue Gemeindeversammlung anberaumt und ich wusste von nichts. Ich wusste auch nicht, was der Schatzmeister dem da gesagt hatte. Ich dachte, warum jetzt noch mal eine neue Gemeindeversammlung? Naja, bin ich hingegangen. Da saßen sie alle wieder. Und mit einmal fängt der Bürgermeister an, vollkommen andere Töne anzuschlagen. Und sagt, ja, sie haben sich das überlegt und bla bla bla. Und wir sollten doch dieser Mühlheimer Gemeinde die Genehmigung erteilen. Er sagt, ich bin überzeugt, die werden es gut machen. Und überlegt mal, wenn hier die ganzen Leute herkommen, dann das wertet unseren Ort noch mit auf und bla bla bla. Und dann wurde die Abstimmung und dann waren fast alle dafür. Und damit war das Ding in trockenen Tüchern und wir konnten bauen. Und das war innerhalb von einem halben Jahr war alles unter Dach und Fach. Und Gott hat gesegnet über Bitten und Verstehen. Und es fängt an mit einer Krise. Und das ist in der Regel so. Wenn Gott einen großen Sieg schenkt, dann gibt's vorher richtig Zoff. Und dann wird unser Glaube geprüft. Und so war es auch mit Maria. Stellt euch vor, Maria, die war liiert. Ich weiß nicht, die Verlobung damals war ja nicht genauso, wie wir es heute verstehen. Aber zumindest war sie dem Josef versprochen. Und das war in Israel eine ganz klare Angelegenheit. Und da gab es auch moralische Vorgaben und wehe, wer dagegen verstoßen hat. Ihr wisst, wenn Leute erwischt wurden, die Ehebruch betrieben hatten oder so, die wurden getötet. Ja, das waren richtig harte Konsequenzen, die da nötig waren. Und jetzt wird die Maria schwanger. Ihr wisst, das brauche ich jetzt nicht erzählen, wie das so gekommen ist. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was das für eine Situation für die Maria war. Ja? Und der Mann, der Josef, war ja nun ganz lieber eigentlich. Der wollte sie heimlich verlassen. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, das steht gar nicht in der Bibel, was die alles für Stress hatte. Die ganze Gesellschaft, wie die die Maria betrachtet haben und wie sie, ey, die ist fremdgegangen und die muss getötet werden oder gesteinigt oder so. Ich weiß nicht, zu der Zeit, als Maria lebte, war das nicht mehr ganz so krass mit der Erfüllung des Gesetzes wie damals. Aber immerhin, sie war geächtet. Und in dieser Situation der Ächtung hört sie, dass eine Verwandte von ihr, die Elisabeth, schwanger ist, obwohl sie eigentlich gar keine Kinder mehr kriegen könnte. Und die hat ja nie ein Kind gekriegt, über all die Jahre. Ne? Ja? Wir wissen, der Zacharias, der hat dann zu dem Engel, als der die Botschaft ihm gab, deine Frau wird schwanger werden, hat gesagt, also, das hätte Gott sich früher überlegen müssen, das ist zu spät. Das ist einfach zu spät. Gott kommt immer zu spät. Ja, das denken wir. Aber wenn Gott zu spät kommt, meine Lieben, dann wird das immer etwas ganz, ganz Besonderes. Und so war es natürlich auch mit der Elisabeth. Und sie hört das und ist so begeistert. Und wir können uns vorstellen, wie es der Maria ging. Die war so innerlich durch den Wind. Auf der einen Seite wusste sie, dass Gott sie berührt hatte und auf der anderen Seite der Stress von draußen. Und dann besucht sie die Elisabeth und die Elisabeth sieht sie und in dem Moment hüpft ihr Kind vor Freude, weil sie die Elisabeth, weil Elisabeth da in Kontakt mit der, die Maria in Kontakt mit der Elisabeth kommt. Und dann stimmt die Elisabeth ein Lied an. Irgendwo habe ich das auch aufgeschrieben. Also diese ganze Geschichte ist sowas von eine außergewöhnliche Lobpreisgeschichte. Da hören wir erstmal den Lobgesang der Elisabeth, die sagt: Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leibe und welche Ehre, dass du die Mutter meines Herrn mich besucht. Die Mutter meines Herrn, wo hat die denn das her? Das sind alles prophetische Offenbarungen, die mit einem Mal diese Frauen bekommen. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und dann fängt die Maria an. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklaven hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mich preisen und so. All das, was ich ja schon gelesen habe. Meine lieben Geschwister, was Gott uns zumutet, ist manchmal heftig. Das gebe ich schon mal zu. Aber das Ende ist wunderbar. Und deswegen seid getrost. Freut euch alle Zeit. Paulus sagt, freut euch. Ich sag's nochmal, freut euch. Hört nicht auf, euch zu freuen. Denn in Kürze werden wir vor dem Angesicht Gottes sein. Das wird herrlich sein. Also wenn wir dieses herrliche Fest der himmlischen Hochzeit da feiern werden miteinander, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja? Der ganze Himmel ist voller Begeisterung. Als Jesus geboren wurde, oder anlässlich der Geburt Jesu, kamen die ganzen Engel auf die Erde, ja, und riefen das der ganzen Welt Freude beschert werden wird Siehe, ich verkündige euch eine große Freude und die wird allen Menschen widerfahren, die nur guten Willens sind, daran zu glauben, das festzuhalten. Und wir sind ja wohl solche, die daran glauben, oder? Also, wo ist das Problem? Es gibt kein Problem. Glaub mir, es gibt kein Problem. Und ich weiß, was ich rede. Sag mir nicht, dass ich nicht weiß, wie das Leben spielt. Das ging bis an den Rand des Todes. Wir haben das erlebt, meine Rosi mit mir zusammen. Und sie stand da immer ganz eng an meiner Seite, das muss ich wirklich sagen. Wir haben das gemeinsam getragen. Preis dem Herrn. Und als wir nach Hamburg hier zurückkamen, sind wir nach Hamburg in einer großen Not zurückgerufen worden, in die Elim. Da gab's richtig Zoff von vorne. Weil die Dinge so eingefahren und so verhärtet und so verkrustet waren. Und wir hatten in Schorndorf vorher, hatten nicht in Schwabach, aber da waren wir in Schorndorf in einer Volksmissionsgemeinde. Ich bin immer ein bisschen fremd gegangen, was gemeindemäßig die Dinge anbelangt. Da hatten wir wirkliche Erweckung, ja. Und dann komme ich nach Hamburg und kriege da richtig so das volle Pfund. Und meine Rose sagt, Uwe, müssen wir uns das antun? Und ich hatte den Eindruck, wir gehen da durch. Und er hat den Sieg geschenkt. Das ist so schön geworden. Und wenn wir uns das heute anschauen, wisst ihr, da hatten wir keinen Lobpreis. Sondern da hat immer einer so Arien geblasen, ne? Und gesungen da. Ne? So ein Denkelsänger. Und der ist nachher auch weggegangen und dann war gar nichts mehr. Und ich war es gewohnt, dass wir Lobpreis hatten, dass die ganze Gemeinde da richtig so in der Freude Gottes aufblühte. Und es war dann alles so stumpf. Da hatte ich da noch einen Gastprediger aus den USA eingeladen. Und ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen geschämt. Und ich habe das so, ich war so traurig. Ich sagte, Herr, das muss ich hier doch ändern. Und dann zeigte der Herr mir in einer Vision eine große Wiese und da sind überall so Art Tauben oder was das da waren oder Krähen auch, also gemischte Vögel, die da herumpichten. Und mit einem Mal erhoben sich die ganzen Vögel, die ganzen hässlichen, also es waren richtig hässliche Vögel dabei, erhoben sich und verwandelten sich in Adler und schwebten dann in majestätischer Weise über dem ganzen Feld da. Und der Herr sprach sehr deutlich zu mir, so wird euer Lobpreis sein. Das konnte man damals nicht glauben. Was haben Sie heute? 7 Lobpreisteams in der Elim? Ein Team besteht nur aus Profimusikern. Wie Gott das macht, nicht? Ist das nicht herrlich? Und was war das für ein Kampf? Was war das für ein Zerriss? Und ich bin so dankbar, dass wir durch diese Dinge hindurch müssen. Und ihr lieben Geschwister, wenn ihr gerade durch schwere Zeiten hindurch müsst, preist den Herrn! Preis den Herrn und freue dich auch im Leid. Bethlehem und Golgatha sind Pole sowohl göttlicher Gnade als auch andererseits natürlich menschlicher Schuld. Und wir sehen in ihnen die Offenbarung der unendlichen Liebe Gottes zu den Menschen. Mir kommen die Tränen, wenn ich an die Liebe Gottes denke, die er mir gegenüber gezeigt hat. In meinem Leben, ich bin ja immerhin schon 56 Jahre auf dem Weg. Gewaltig. Gerade auch in Bezug auf Bosheit und den Hass der Menschen. In diesem Kapitel sind uns diesbezüglich diese 3 wunderbaren Lieder und ich möchte euch raten, dass ihr sie vielleicht euch nochmal zu Hause Ruhe durchlest. Diese 3 wunderbaren Lieder überliefert. Es sind Lieder der Freude von Menschen, die diese Liebe erfahren haben. Es geht hier um Lukas 1, das Lied der Elisabeth von Vers 41 und 42, das Lied der Maria von Vers 46 und dann das Lied des Zacharias, der kommt dann später, Vers 67, als Johannes geboren wurde. Ja, und wir wollen uns heute natürlich vornehmlich mit dem Lied der Maria beschäftigen, uns würde die Zeit nicht reichen, das alles miteinander im Einzelnen zu betrachten. Hat wohl je ein Sterblicher ein herrlicheres Lied gesungen? Ihr Lied war hingegeben, es war tiefgründig, es war geradezu göttlich. Mein Geist freut sich. Die Neuigkeit der Gnade Gottes in der Gabe seines Sohnes füllte ihre Seele mit solcher Freude, dass sie anfing, im Geist zu singen. Das war ja ein prophetischer Gesang. Das war ja nicht nur ein Gesang, dass man mal eben ein bisschen rumträllert. Das Evangelium von Jesus ist uns dazu gegeben, dass es unseren Geist berührt, die innerste Quelle unseres Seins zu beleben. Die Lippenbekenntnislieder der Heuchler, die sentimentalen Lieder der Welt, sie durchdringen niemals den notvollen Geist des Menschen, der ohne Gott dahin darbt. Und wenn die Leute so Stimmung machen auf Partys und ach ja, und da wird richtig rumgerockt und rumgehottet, das ist keine wirkliche Freude. Nach 2 Stunden ist das Ding vorbei und dann, was kommt dann? Möglicherweise der Kater. Ja, du kennst das auch, was ein Kater ist, nicht? Frau hatte eine Augenoperation. Sie war, mit einem Mal konnte sie sehen. Sie war vorher blind, hat nur immer so Schatten gesehen. Und jetzt konnte sie sehen nach dieser Augenoperation. Sie sagt, sag mal, war das alles immer schon so schön? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Natürlich hat man ihr das gesagt, aber sie hat es gar nicht verstehen können. Es hätte sie nicht berührt, solange sie es nicht selbst sehen konnte. Und so ist es auch mit den himmlischen Gütern. Meine Geschwister, es gibt Christen, die sind sowas von abgestumpft. Ja, und es ist alles so schwierig, und es ist alles so schlimm. Ich sage, ey Leute! Wir sind am besten dran, wie es überhaupt geht. Vielleicht bist du nicht gut drauf, aber auf jeden Fall bist du gut dran, wenn du Jesus hast. Freude an Gott hatte sie. Mein Geist freut sich über Gott. Ich freue mich über meinen Herrn. Gott offenbarte sich selbst und er wurde der Maria bekannt in der Gabe seines Sohnes. So überzeugend und so überwältigend, dass ihr Geist in ihrem Herzen jubelte und dem Herrn alle Ehre gab. Wir können nicht sagen, dass wir Gott kennen, wenn unser Herz sich darüber nicht mit übergroßer Freude freut. Und wenn dir die Freude verloren gegangen ist, dann möchte ich dir dringend raten, dass du die intime Gemeinschaft mit deinem Herrn wieder suchst, denn irgendwas stimmt nicht. Denn wenn wir in einer echten Gemeinschaft mit unserem Herrn sind, dann freuen wir uns, dann haben wir große Freude in unserem Herzen, weil der Geist Gottes ein Geist der Freude ist. Davon haben wir ja auch gesungen heute. Die Freude an unserem Gott, das ist eine reine und eine heilige Freude. Sie ist unveränderlich und ewig. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft. Und es ist die Freude Gottes. Das ist für dich auch so witzig, ne? Es ist nicht nur unsere Freude. Ich meine, unsere Seele freut sich auch, ja? Wir wissen auch, was Freude ist. Man kann sich auch seelisch freuen. Man kann sich an der Natur freuen. Ganz normal kann man sich freuen. Jeder Mensch freut sich irgendwie mal. Aber diese Freude ist noch etwas anderes. Diese Freude ist vollkommen unabhängig von sonstigen Stimmungen. Ich muss euch sagen, ich habe es ja gesagt, als mir diese Belastung auferlegt wurde und ich die Verantwortung darüber trug, wenn jetzt dieser Bau nicht hätte realisiert werden können, es wäre ein Riesenschaden geworden. Ja, das lastet auf dir wie eine schwere Last. Und wenn diese Last uns niederdrücken will und wir merken, dass die Freude des Heiligen Geistes in uns dagegen steht, so dass wir immer noch aufrecht stehen können, dann wissen wir, dass unser Glaube hindurchträgt. Ja, also auch dieses Erlebnis möchte ich heute nicht mehr missen. Dass ich das erlebt habe, den Kampf, diese Fürchte, und das dauert ja, das hat ja Wochen wahrscheinlich über 1 oder 2 Monate in Anspruch genommen, da kriegst du richtig Druck. Und nachher die Auflösung und die große Freude. Oder in Hamburg, diese Geschichte hat über 1 Jahr gebraucht. Meine Zeit. Ich wurde krank. Mein Herz setzte aus. Ich dachte, ich muss sterben. Ich gehe zum Kardiologen. Der macht eine Belastungs-EKG und ich weiß nicht was alles. Und sagt, wissen Sie was, Sie haben ein vollkommen gesundes Herz. Er sagt, wenn es das ist, was ich schätze, dann müssen Sie fürchterlichen Stress haben. Haben Sie Stress? Ich so, jeder hat Stress. Aber ich wollte ihm natürlich jetzt nicht sagen, was es war. Ja, sagt er, das wird das wahrscheinlich sein. Und dann gab er mir so ganz kleine rote Pillen mit. Adrenalinblocker. Er sagte, wenn man Stress hat und über einen längeren Zeitraum dieser Stress anhält, dann gibt es eine Adrenalinausschüttung, die ist nachher unkontrolliert. Und weil sie unkontrolliert ist, schlägt sie aufs Herz. Und das bringt das ganze Herz durcheinander. Er sagt, probieren Sie das, wenn das war, dann sind Sie gesund. Ich habe zwei von diesen kleinen Kügelchen genommen und es ging mir prächtig. Und es dauerte auch nicht lange, dann änderten sich die Umstände, alles wurde neu. Und wir hatten eine neue Gemeinde. Die Elim ist wirklich, ich möchte sagen, neu geboren worden damals. Das kann man wirklich sagen, es ist nicht übertrieben. Und der Herr hat Gnade geschenkt und wir haben gehüpft vor Freude. Ist das nicht eine Freude, dem Herrn zu dienen? Ey Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Und je schlimmer es in eurem Leben wird, müsst ihr denken, dass Gott euch das zumutet, weil er noch Größeres mit euch vorhat. Darum sollen wir uns im Leid freuen. Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Herz, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Ja, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Ihr seid jetzt traurig, so sagt Johannes 16, ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Sie waren traurig, als sie merkten, dass der Herr sich von ihnen verabschiedete. Aber dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Also, meine lieben Geschwister, das gilt heute uns genauso wie damals den Jüngern. Diese Freude, die der Herr uns beschert hat, die kann uns niemand nehmen. Und nichts, da kann die ganze Welt untergehen. Wir können die Häuser über uns zusammenbrechen. Das schadet natürlich irdisch gesehen schon sehr viel. Aber unserem ewigen Heil kann das nichts, und zwar überhaupt nichts, anhaben. Und Freude ist mehr als Belustigung. Heute sind die Komödien sehr gefragt, denn die Leute wollen sich freuen. Doch die bekommen nur Spaß. Und Spaß ist keine wirkliche Freude. Der geht schnell vorbei. Die Freude des Herrn ist Kraft und sie hält ein Leben lang an. Und ich muss sagen, je älter ich werde und je länger ich dabei bin, desto mehr Freude habe ich. Das ist wirklich so. Die wächst. Wie alles. Die Gnade wächst, die Freude wächst. Wir gehen von Gnade zu Gnade, von Freude zu Freude, von Kraft zu Kraft. Hallo. Sind wir nicht in einer wunderbaren Entwicklung? Aber es hängt von dir ab. Und von mir auch. Wir entscheiden darüber, ob es vorwärts geht in unserem Leben. Oder ob der Herr sich von uns abwenden muss. Und sagen muss, ja, wenn du dir selber Sorgen machen willst und selber für dich sorgen willst und dir selber deine Gedanken machst und selber rumklagst und rummurst und rummäkelst, dann mach das. Dann lässt der Herr uns alleine. Aber wenn du den Herrn preist, gerade angesichts dieser schwierigen Situation, den Herrn verherrlichst, dann wir mobilisieren die ganze Engelheere. Ja, wirklich. Wenn ich eine Tasse voll Benzin nehme und schütte sie in den leeren Tank meines Autos und wenn er dann kurz aufmuckt und nach wenigen Metern wieder stehen bleibt, dann ist das zumindest für die Unbeteiligten lustig. Wenn ich aber den Tank so voll habe, dass ich damit hunderte von Kilometern fahren kann, bis ich wieder zu Hause bin, dann ist das Freude. Und so sehen wir schon, dass es auch im irdischen Bereich so Spaß gibt und Freude. Und das ist etwas, was unterschiedlich ist. Wie viel mehr ist die Freude des Herrn wunderbar anhalten, tief schürfen und unser ganzes Leben verändern. Haben wir nicht gesungen, dass der Herr uns das Licht aufleuchten lässt in unserem Leben? Ne? War doch das schöne Bild da mit dem Dunkel und damit einmal strahlte das Licht des Herrn rein. So soll es in unserem Leben sein. Es soll das Licht des Herrn in dein Herz hineinstrahlen. Und dann war die Freude an der Errettung da. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Wie nah ist das Herz dieser jungfräulichen Mutter mit ihren Worten, ihrem Gott? Mein Erretter. Maria brauchte einen Erretter und sie fand ihn in dem Sohn des Höchsten in ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ja dann in ihr dadurch gezeugt wurde. Gerettet sein. Ich bin gerettet. Ihr Lieben, lassen wir uns diese Errettung niemals verdunkeln. Niemals. Wir sind gerettet. Und diese Rettung, die Jesus uns erworben hat, die war nicht so aus dem Handgelenk so herausgeschüttelt, sondern sie war von langer Zeit, von Urzeiten her geplant. Und deswegen freu dich deiner Errettung. Niemand wird dir das rauben können. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Also, Rettung, errettet sein, gibt auch Retter Sinn. Mit einem Mal sehen wir die Menschen in einem anderen Blick und aus einem anderen Blickwinkel. Wir sehen sie nicht nur als Menschen, die da irgendwie blöd sind oder auch freundlich sind oder was auch immer, die sind ja sehr unterschiedlich. Aber mit einmal können wir sie sehen als Leute, die Jesus brauchen, die verloren sind. Ich muss sagen, es betrübt mich so fürchterlich, wenn ich sehe, wie die Menschen gerade in unserem Land so gottlos sind. Sie alles Mögliche haben, nur sie haben keine Errettung. Und wenn du ihnen das sagst, ihr habt vielleicht diese Erfahrung auch gemacht, dann gucken sie sich blöd an. Und sagen, ja, Religion. Gibt so viele Religionen. Ja, es gibt auch viel Falschgeld. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass es Geld gibt. Es gibt falsche Religionen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass es nicht das herrliche Evangelium gibt. Natürlich gibt's das. Aber das macht den Leuten mal klar. Gar nicht so einfach. In unserem Land. Aber weltweit gesehen hat das Buch das Evangelium auf Kuba eine Erweckung ist. Wer hätte das gedacht? Zigtausende von Menschen kommen in Kuba zum Glauben. Nachdem da jahrelang da der Fidel Castro da den Marxismus und Kommunismus da geschürt hat. Jetzt mit einem Mal boomt das Evangelium dort. Auf den Philippinen boomt das Evangelium. Ich habe gerade eine Schwester gesprochen, die kommt daher und sagt, es ist wahnsinnig, gewaltig, was da läuft. Ich wäre wahrscheinlich in diesem Jahr noch auf die Philippinen. Ich möchte mal wieder Erweckungsluft schnuppern. Als ich damals in Korea war, das war so herrlich, habe ich euch erzählt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Als ich zurückkam nach Schorndorf, da färbte sich das auf meinen Dienst ab. Ja. Und das möchte ich mal wieder erleben. Mal sehen, wie das geht. Das ist ein bisschen schwierig, weil es nämlich immer da, wo Erweckung ist, ist auch Verfolgung. Und auf den Philippinen gibt es auch viel Verfolgung. Ist ja auch der Katholizismus da vorherrschend und die mögen das gar nicht, wenn da so Leute das sind ja alles Pfingstler, denkwürdigerweise, ja. Die mit einem Mal dann den Herrn preisen und jubeln und alles Mögliche. Und die machen da ihre Zeremonien und ihre Liturgien. Das passt nicht zusammen. Ne? Und dann gibt's Verfolgung. Hoch in den Anden an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, da steht ein denkwürdiges Standbild. Es ist das Christusbild mit, wo der Herr da mit ausgebreiteten Armen so über das Land ausgebreitet steht. Und dieses Christusbild wurde aus Erz gefertigt, und zwar aus Kanonen. Material, die eingeschmolzen wurden. Und diese beiden Länder, sie standen wegen Grenzstreitigkeiten ganz kurz vor einem Krieg. Kanonen waren schon aufgefahren, aber der Einfluss von Christen konnte das verhindern. Und dann hat man die aufgefahrenen Kanonen zu einem riesigen Standbild Jesu Christi umfunktioniert. Und nun hält Christus an der Grenze beider Länder in der einen Hand sein Kreuz und in der anderen erhebt er segnend seine Hand über die Völker. Und der Sockel trägt die Inschrift, eher sollen diese Berge der Anden in Staub zerfallen, als dass die Völker von Argentinien und Chile den Frieden brechen, den sie zu den Füßen ihres Erlösers zwischen sich aufgerichtet haben. Ist das nicht herrlich? Das sind historische Fakten. Ist das nicht schön? Da ist die Freude der Anbetung. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Auch die Freude der Errettung kann noch eine gewisse Selbstbezogenheit in sich tragen. Aber die Freude der Anbetung, sie verherrlicht alleine den Herrn. Auch Hanna kannte diese Freude. Auch Simeon, wir kennen diese Geschichte, wie Jesus da in den Tempel gebracht wurde und Simeon auf Anraten des Geistes da in den Tempel kommt. Und mit einem hält er das Jesuskind in der Hand. Ja? Und dann fing er an zu jubeln und sich zu freuen. Und sagt, jetzt kann dein Diener in die Ewigkeit gehen, denn ich habe den Erretter, ich habe den Erlöser nicht nur gesehen, sondern sogar auf den Arm gehabt. Ist das nicht herrlich? Ich bin begeistert über diese Geschichten. Und die Hanna, das war eine alte Dame, die schon einige Jahrzehnte alleine lebte, weil ihr Mann sehr früh gestorben war. Die ist dann täglich im Tempel gewesen, hat dort Dienst getan. Und sie fing auch an, den Herrn zu preisen und zu loben und anzubeten und zu prophezeien über dieses Kindchen, was da alles mit ihm geschehen würde. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu... Also Anbetung, meine Geschwister, ist ein ganz, ganz wichtiges Element in unserem Gottesdienst. Und den Herrn wirklich anbeten, das bewirkt Freude. Anbetung bewirkt Freude. Und Freude bewirkt Liebe, wisst ihr das? Wenn sich einer freut, dann kann er sagen, ich freue mich so, ich könnte die ganze Welt umarmen. Habt ihr das mal gehört? Freude, wirkliche Freude, sie macht unser Herz weit für die Liebe Gottes. Die Freude des Dankens. Seiner geringsten Dienerin hat er Beachtung geschenkt. Ja, das kann ich wirklich von mir auch sagen. Ich bin wirklich auch einer der geringsten. Und mir hat er Beachtung geschenkt. Ich sage immer, wenn der Herr mich errettet hat, dann errettet er dich auch. Wenn der Herr mir Sieg schenkt, dann schenkt er dir schon lange Sieg. In unserer Familie war ich immer das Enfant terrible, das der immer quer gedacht hatte und der immer was zu meckern hatte und der nie richtig parierte, jedenfalls nicht so wollte, wie die frommen Leute wollten. Dann hat Gott mich errettet. Und liebe Schwester, als ich errettet, ich bin jetzt in der Brunstraße in Harburg, in Hamburg-Harburg. Da habe ich mein Leben Jesus gegeben vor 58 Jahren. Und ich bin jetzt wieder in den Raum, ich habe jetzt gerade einen Dienst da gehabt in der Brunstraße, bin in dem Raum gewesen, ich war Jahrzehnte nicht mehr da, also schon über 50 Jahre, wo ich mich bekehrt hatte. Wow, ein Gefühl, da kommen nostalgische Gefühle auf. Und als ich von meiner Bekehrung nach Hause ging, bin wie auf Wolken gegangen. Und unterwegs höre ich die Stimme Gottes. ganz deutlich an mein Herz. Du wirst mein Diener. Und ich wusste, ich würde in den vollzeitigen Dienst gehen. Am Tag meiner Bekehrung wusste ich, dass ich berufen bin zum Dienst. Ist das nicht herrlich, wie Gott das macht? Hat dann noch Jahre gebraucht, weil mein Vater überhaupt nicht einverstanden war und ich hatte schon einen Studienplatz und Ingenieurwesen zu studieren. Da sagt, das gibt's überhaupt nicht und jetzt habt ihr mich dafür nicht eingesetzt und bla bla bla. Und da musste ich mein Ingenieurstudium da fertig machen. Und nachher hat mir das so geholfen, ich habe jetzt drei Gemeindezentren bauen können. Hätte ich ja gar nicht bauen können, wenn ich nicht diese Ausbildung gehabt hätte. Also wie Gott das macht, ist schon immer gut. Freude der Hoffnung. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Ja, wir sind doch künftige Generationen. Ne? Wir sind 2000 Jahre später und wir preisen jetzt die Maria glücklich, ne? Dass sie so ein Glück hatte. Sie war in der Tat gesegnet und das durch Generationen hinweg. Das Alte durch ihre innige Beziehung, das alles war geschehen durch die innige Beziehung zu ihrem Herrn. Das Alte war vergangen. Und das sollte uns ermutigen, auch in Bezug auf unsere Kinder und Kindeskinder, auch wenn du ungläubige verwandst. Lass dich nicht ermutigen. Bring sie jeden Herrn und freu dich und sieh sie schon im Licht Gottes. Dank ihm schon für ihre Errettung, auch wenn du sie noch gar nicht siehst. Das ist nie was Verkehrtes. Die Erinnerung an die Bösen wird vergehen, gleich einem entwurzelten und leblosen Baum. Aber die gepflanzt sind am Wasser ihres Gottes, die werden niemals vergehen, so sagt es uns schon der erste Psalm. Wie viel Großes hat der Herr getan und er wird es auch weiterhin tun. Ein Superintendent hat zu seinen Pastoren gesagt, ey Leute, wenn ihr über den Himmel predigt, dann müsst ihr ganz freudige Mienen aufsetzen. Und ein Amtsbruder sagte, und wenn ich über die Hölle predige, da hat der Superintendent zu ihm gesagt, dann können Sie so reinschauen, wie Sie es immer machen. Freude, die uns Mut zum Bezeugen und zur Verkündigung gibt. Sie verkündigt die Kraft und Macht Gottes. Er fegt die Hochmütigen hinweg. Ich sage euch, wer sich selbst ehrt, so sagt Lukas 18, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Ist das nicht schön? Ich muss nicht den tollen Typ hier markieren. Ich kann demütig sein. Ich kann wirklich klein sein. Bin ich ja auch. Okay? Ist so. Aber was mir der Herr zugedacht hat, das ist noch nicht offenbar, aber es wird herrlich sein. Und bei dir auch. Mächtige Stürze vom Thron. Ihr Lieben, wenn wir einmal vor dem Herrn sind, dann wird offenbar sein, wer wirklich groß ist. Seh zu, dass du wirklich groß bist. Nicht hier auf Erden, sondern ne? Diese Erdenzeit ist verhältnismäßig kurz, oder nicht, Schwester? Ne? Naja, du bist noch jung, du merkst es noch nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Aber die Ewigkeit, das kann ich euch versprechen, die Ewigkeit ist verhältnismäßig lang. Ja? Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Der Arm, der stark genug ist zu retten und zu erhöhen, der kann aber auch niederwerfen. Und alles, was sich selbst rühmt und erhöht, tut dies gern zur eigenen Ehre. Und er tut dieses gegen den Herrn. Die um die Freude am Herrn wissen, die wissen es auch. Und in diesem Sinne haben sie Ehrfurcht vor dem Herrn. In dem Sinne können sie sich demütigen und können klein sein. Unbedeutend in den Augen der Menschen, aber bedeutend in den Augen Gottes. Und sie verkündigt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt. Er erhöht die, welche sich erniedrigen. Und die Hungrigen macht er mit guten Dingen satt. Ich möchte, meine Geschwister, dass ihr richtig satt werdet. Aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich habe die Faxen dicke, sondern satt im Sinne der göttlichen Sattheit. Wisst ihr, wie die göttliche Sattheit aussieht? Oh, ich will immer noch mehr. Ich habe schon so viel, aber ich will immer noch mehr. Ich habe schon dieses wunderbare Wasser getrunken und oh, ich bin so kräftig. Aber hey, ich dürste zwar nicht, aber ich dürste trotzdem. Auf der einen Seite sind wir gesättigt, auf der anderen Seite haben wir Hunger. Auf der einen Seite ist der Durst gestillt und wir sind durstig. Das ist diese göttliche Dialektik. Na? Auf der einen Seite sieht es so aus und auf der anderen Seite sieht es so aus. Und insgesamt ist es göttlich und insgesamt ist es einfach fantastisch. Ich sag euch, meine Geschwister, Wir haben ein fantastisches Leben. Freu dich deines Lebens. Freu dich, dass du ein Mensch sein darfst. Kannst du auch als Ratte geboren worden sein. Was hast du dagegen unternommen? Wir sind Menschen. Und nicht nur Menschen, sondern wir sind gerettete Menschen. Wir sind erlöst. Lass uns den Herrn darüber preisen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du uns erlöst hast und dass du uns all das zumutest auf unserem Weg hin zur Verherrlichung, sowohl, dass unser Herz verändert wird, erneuert wird, vollkommen umgestaltet wird in dein Wesen, wie auch wir dann einmünden in deine Herrlichkeit. Herr Jesus, ich segne meine Geschwister, dass ihnen die Augen geöffnet werden für deine Herrlichkeit, dass sie dir immer vor Augen haben und besonders dann vor Augen haben, wenn sie geprüft werden, wenn es um sie herum dunkel wird. Der Himmel ist immer Licht. Deine Herrlichkeit, die wird niemals verdunkelt sein. Ich segne meine Geschwister, dass sie dieses Licht in sich aufnehmen können und dass sie dieses Licht dann verbreiten können. Denn wir sind das Licht der Welt. Ich danke dir, Herr, dass du uns erhörst und deines kostbaren und wunderbaren Namens willen. Amen. Amen.